Ja, einen schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite. Ich möchte, wie angekündigt, zu dem Thema sprechen, Riots, und die Frage aufwerfen, ob das moralische Eskalationen sind. Das ist zumindest meine Deutung, dass es sich um moralische Eskalationen handelt. Es geht also meinen Darlegungen um die Frage, inwiefern die europäischen Riots der jüngeren Vergangenheit einen normativen Kern besessen haben, ob es also eine moralische Grundlage dafür gibt. Dabei werde ich mich auf zwei besonders hochschlagende Wellen des Aufruhrs konzentrieren, nämlich auf die Unruhen der sogenannten Émeutes in den französischen Banlieues 2005 und auf die britischen Riots im August 2011. Ich werde zu zeigen versuchen, dass diese Riots in ganz entscheidenden Aspekten tatsächlich von normativen Impulsen angetrieben wurden. Im Zentrum dieser Motivlage standen, wenn meine These stimmt, Vorstellungen von Citizenship, insbesondere die Idee der staatsbürgerlichen Gleichheit und Gleichbehandlung, die die Rioters oder Aufrührer verletzt gesehen haben. Bevor ich diese These begründe, möchte ich aber in einem ersten Schritt die Ereignisse selbst in Erinnerung rufen. Zweitens möchte ich dann auf einige Parallelen zwischen den französischen und britischen Riots hinweisen. Im weiteren Fortgang werde ich dann drittens auf einige gängige, meines Erachtens aber wenig überzeugende Deutungen der Riots eingehen. Im vierten und letzten Schritt schließlich möchte ich einige Evidenzen für meine eigene Interpretation vorbringen. Ich komme nun zum ersten Punkt, nämlich zur Beschreibung der Ereignisse selbst, und beginne mit den Unruhen in den französischen Banlieues 2005. Diese brachen aus, nachdem zwei Jugendliche afrikanisch-maghrebinischer Herkunft, der 17-jährige Siad Benna und der 15-jährige Bouna Traoré, in Clichy-sous-Bois bei Paris bei einem Versuch, einer Polizeikontrolle zu entgehen, am 27. Oktober 2005 zu Tode kamen. Sie flüchteten vor den Polizisten einer Polizeieinheit, nämlich der Antikriminalitätsbrigade, überwanden die Absperrung zu einer Transformatorenstation und wurden dort von Stromschlägen tödlich getroffen. Die Spekulationen über diesen Unfalltod wurden sofort durch Proteste vor der Polizeistation in Clichy-sous-Bois begleitet, und es folgten 20 Nächte, in denen die Randalierer oder die Aufständischen, je nach Deutung, zuerst in verschiedenen Städten um Paris und dann in ganz Frankreich Polizeistationen angegriffen, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen angezündet und Tausende von Autos in Brand gesetzt haben. Immer wieder attackierten die meist noch jungen und überwiegend männlichen Aufrührer in kleineren Gruppen die eingesetzten Polizeikräfte. Dazu ein paar Daten und Hinweise. Allein am 13. November 2005, als die Ausschreitungen ihren Höhepunkt erreichten, waren 11.500 Polizisten und Gendarmen im Einsatz. Angaben des französischen Innenministeriums zufolge wurden im Lauf des fast 3 Wochen andauernden Aufruhrs 201 Polizisten und Gendarmen sowie 26 Feuerwehrleute verletzt. Im Zuge der Ereignisse verhängte die französische Regierung ab dem 8. November den Ausnahmezustand über bestimmte Gebiete. Auf der Grundlage eines aus dem Jahr 1955 stammenden Notstandsrechts, das zuletzt während des Algerienkriegs Anwendung gefunden hatte. 4 Menschen kamen nach offiziellen Angaben im Zuge des Aufruhrs ums Leben. Zur Zahl der Verletzten gibt es, abgesehen von der Polizei und anderen Einsatzkräften, keine Angaben. Während und nach den Unruhen wurden in Frankreich unter den ungezählten Rioters 5.200 festgenommen, 4.800 von ihnen kamen in Polizeigewahrsam. So die Bilanz des Innenministeriums im Dezember 2005. Am Ende der Nächte des Aufruhrs wurden landesweit ungefähr 10.000 zerstörte und ausgebrannte Autos und 30.000 Müllcontainer gezählt. Polizeifahrzeuge waren mit Tausenden von Steinen und anderen Gegenständen, selten auch mit Molotow-Cocktails, beworfen worden. Die Verkehrsbetriebe für den Großraum Paris meldeten, dass auf 140 Linienbusse mit Steinen geworfen wurde und einige tausend in Flammen aufgegangen sind. 233 öffentliche Gebäude, darunter viele Schulen, aber auch Polizeistationen, wurden beschädigt oder niedergebrannt. Das französische Bildungsministerium meldete 255 Angriffe auf schulische Einrichtungen. Weiterhin wurden in Paris alleine, also in Paris alleine, um die 100 Geschäfte angegriffen. Die französische Versicherungswirtschaft schätzte den durch die Ausschreitungen verursachten Sachschaden auf 200 Millionen Euro, wovon 80% auf öffentliches Eigentum entfielen. Nun komme ich zu den UK Riots 2011, also zu den englischen Riots. Diese wurden durch ein ähnliches Ereignis wie die in Frankreich ausgelöst. Sie begannen am frühen Abend des 4. August 2011, nachdem Mark Duggan, ein 29-jähriger dunkelhäutiger Mann im Nordlondoner Stadtteil Tottenham, von Polizisten aus undurchsichtigen Gründen erschossen wurde. Das führte sogleich zu Protesten und einer Demonstration vor der örtlichen Polizeistation, und ab dem 6. August entwickelten sich dann die größten Riots in der jüngeren Geschichte Großbritanniens. Diese vier Nächte währenden Riots griffen zunächst auf andere Stadtteile Londons, dann auf verschiedene andere englische Städte über, vor allem auf Birmingham, Leeds, Liverpool, Manchester, Nottingham, Sellafield und Wolverhampton. Es kam dabei zu zahlreichen Angriffen auf Polizisten und Einrichtungen der Polizei, zu Plünderungen großen Ausmaßes, auch in der Londoner Innenstadt, sowie zu vielen Brandstiftungen an Gebäuden. Auch hierzu einige Zahlen. Im Zuge der Riots wurden nach Angaben des britischen Innenministeriums 318 Polizisten verletzt. Die eingesetzten Polizeieinheiten berichteten von insgesamt 5.100 Straftaten, von denen zwei Drittel allein auf London entfielen. Die Schwierigkeiten, denen sich die Polizei gegenüber sah, lassen sich am Londoner Beispiel erahnen. Erst als in der vierten Nacht 16.000 Polizisten, viele davon von außerhalb Londons, für die verschiedenen Brandherde in der Stadt mobilisiert werden konnten, gelang es der Polizei, die Riots zu stoppen. 5 Menschen starben bei diesen Riots. Zahllose weitere wurden verletzt. Allein in London kam es zu über 4.000 Festnahmen. Landesweit mussten sich nach Angaben des britischen Justizministeriums bis zum 10. August 2012 gut 3.100 Personen aufgrund von Anklagen, die sich auf Delikte bei den Riots bezogen, vor Gericht verantworten. Die insgesamt auf 13.000 bis 15.000 geschätzten Rioters in den englischen Städten beschädigten oder zerstörten fast 2.600 öffentliche Gebäude und 230 Wohnhäuser. Diese Vielzahl an öffentlichen Gebäuden, Polizeistationen, Sporthallen, kommunale Einrichtungen und vereinzelt auch Schulen, die von den Rioters attackiert wurden, steht etwas im Gegensatz zur medialen Berichterstattung, die sich stark auf die Plünderungen kapriziert hatte. Die Riots kosteten alleine die Polizei 50 Millionen Pfund, die Aufräumarbeiten danach verschlangen über 43 Millionen Pfund. Geschäfte und Wirtschaftsbetriebe verloren etwa 80 Millionen. Die Ansprüche, die wegen Riot-Schäden bei Versicherungen geltend gemacht wurden, liegen etwa bei 300 Millionen Pfund Sterling. Ich habe nun diese vielen Einzelheiten zu den beiden Riots nicht nur genannt, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, worüber ich spreche, und weil ich später auch noch darauf zurückgreifen werde. Gleichzeitig wollte ich das Ausmaß der Zerstörung verdeutlichen, das die Aufrührer angerichtet haben. Es gab Tote, viele Anwohner wurden von einem Tag auf den anderen um ihre Häuser und Geschäfte gebracht. Und das gehört zur Geschichte dazu. Und Analysen, in denen die Geschädigten überhaupt gar keine Rolle spielen, übersehen etwas nicht gerade Nebensächliches. Wenn man nun das Gewaltmonopol des Staates und den rechtsstaatlichen Schutz von öffentlichem und privatem Eigentum akzeptiert, dann ist klar, dass die Exekutivorgane des Staates einem Riot nicht einfach tatenlos zusehen können. Es handelte sich bei den französischen und britischen Riots um klar gesetzeswidrige Aktivitäten, um Gewalt, Sachbeschädigung, Brandstiftung und Plünderung, die eine rechtsstaatliche Reaktion erforderten. Aber damit, dass diese Riots kriminelle Akte waren, ist längst nicht alles über sie gesagt. Die Haltung maßgeblicher Politiker, zuletzt die des britischen Premiers Cameron, dass die Rioters schlicht Kriminelle seien, über die es nichts weiter zu sagen gäbe, als dass ihnen der Staat mit harter Hand begegnen müsse, greift jedenfalls zu kurz. Und ich habe diese vielen Tatsachen auch deswegen genannt, weil jede Theorie, jede Deutung mit diesen Tatsachen übereinstimmen muss. Und damit komme ich zum zweiten Teil meiner Ausführungen, nämlich zu 5 Parallelen zwischen dem französischen und dem britischen Riots. Auf die erste Gemeinsamkeit habe ich schon hingewiesen. Sie betrifft den Auslöser der Ereignisse. Und das ist übrigens ähnlich wie bei anderen Riots, auf die ich jetzt nicht eingehe. Aber die besagten beiden Riots brachen nach einem polizeilichen Übergriff aus. Polizisten machten einen völlig unzulässigen oder allermindestens unverhältnismäßigen Gebrauch vom staatlichen Gewaltmonopol. Diese Übergriffe gaben viel Anlass, über Rassismus in der Polizei nachzudenken. Sie können aber auch mit Randall Collins als Ergebnis einer sogenannten Vorwärtspanik gedeutet werden, mit der geängstigte Polizisten auf eine Konfrontationsanspannung reagierten. Nun zur zweiten Gemeinsamkeit. Beide Riots, also die britischen und die französischen, haben einen Vorläufer im eigenen Land. Es gab in Frankreich und in England schon vor den jüngsten Riots so etwas wie eine Riot-Tradition, und zwar seit den 1980er Jahren, mit bestimmten Ablaufmustern, die in aller Regelmäßigkeit auf Zusammenstöße von Bewohnern mit der Polizei reagierten. Drittens bestehen auffällige sozialstrukturelle Gemeinsamkeiten zwischen den Orten, an denen die französischen und die englischen Riots stattgefunden haben. Auch wenn sich die Riots im britischen Falle teilweise auf die Einkaufsmeilen im Stadtzentrum ausweiteten, hatten sie nicht nur ihren Anfang, sondern auch ihren gravitätischen Mittelpunkt in den ärmsten, multiethnisch geprägten urbanen Zonen. Die Banlieues im sogenannten Roten Gürtel um Paris sowie die betroffenen Londoner Stadtteile waren zur Zeit der Riots besonders stark von Phasen der Rezession und einer Kürzungspolitik im sozialen Bereich betroffen. In beiden Fällen gab es eine hohe, vor den Riots zum Teil dramatisch gestiegene Arbeitslosigkeit, gerade unter jungen Leuten. Das ist deswegen kein unwichtiges Detail, weil die Rioters ganz überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene waren. Aber sozialstrukturelle Ungleichheiten determinieren noch lange keine Handlungen und können Eskalationen, wie Riots sie darstellen, alleine nicht erklären. Einen Schritt weiter kommt man schon, wenn man die symbolische Ordnung dieser Ungleichheiten, insbesondere die gesellschaftlichen Bewertungen sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen in Betrachtung zieht. Auch in dieser vierten Hinsicht gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dem französischen und britischen Riots. In beiden Fällen kursierten stigmatisierende Diskurse über Benachteiligte, die das Image der entsprechenden Viertel und ihrer Bewohner in der Öffentlichkeit prägten. In Frankreich lässt sich das am Bedeutungswandel des Begriffs Beurre erläutern. Der Begriff ist vom Wort für Araber in der französischen Jugendsprache abgeleitet und war ursprünglich in den 1980er Jahren eine stolze Selbstbezeichnung der Nachfahren maghrebinischer Einwanderer. Ab den 1990er Jahren wurde die Bezeichnung Beurre immer stärker mit islamistischem Fundamentalismus und Terrorismus in Verbindung gebracht und wurde fast nur noch pejorativ als abwertend gebraucht. In Zeitungen war die Rede davon, dass die Banlieues islamistischen Fanatikern kleine Beurre-Soldaten und Selbstmordattentäter lieferten, sodass insbesondere die jugendlichen Beurres als gefährlicher Feind im Inneren erschienen. Im unmittelbaren Vorfeld der Novemberrevolte 2005 wurde das negative Image der Beurres und der von ihnen bewohnten Banlieues in Frankreich heftig diskutiert. Die Ankündigung des damaligen Innenministers Sarkozy am 19. Juni 2005 Er wurde dem Pariser Vorort La Courneuve wegen der hohen Kriminalitätsrate mit dem Kercher säubern, beziehungsweise die Delinquenten wegkerchern, also mit dem Hochdruckreiniger fortspülen lassen, hatte ein langes Nachspiel in der öffentlichen Debatte. In einer frühen Phase des Aufruhrs sprach Sarkozy dann vor laufenden Kameras vom jugendlichen Gesindel und Abschaum in den Banlieues, was nicht gerade zur Deeskalation der Ausschreitungen beitrug. Solche Aussagen wurden schließlich in Echtzeit verbreitet und von denen gehört, auf die sie sich bezogen. In England wiederum hatte Oliver James bereits Mitte der 1990er Jahre die Gewalt von Jugendlichen mit der Entstehung einer Winner-Loser-Kultur erklärt, in der die materiell Benachteiligten auch noch als moralisch, intellektuell und emotional unzulängliche Subjekte stigmatisiert würden. Ganz auf dieser Linie lag der gesellschaftliche Diskurs über die Chavs in den Jahren vor den englischen Riots von 2011. Die Chavs, ein Slang-Ausdruck für Prolls oder Proleten, wurde in diesem Diskurs in besonderer Weise wegen ihrer Konsumgewohnheiten, ihres Kleidungs- und Lebensstils als geschmacklos verunglimpft. Gleichzeitig wurden sie als gefährliche und sogenannte unwürdige Arme dargestellt. Camerons Losung »This is criminality, pure and simple« während der Riots mündete bald in die Rede von einer sogenannten »Broken Society«, die voll von Kindern ohne Väter sei. Die dominanten politischen Reaktionen in England sprachen von einer nutzlosen kriminellen Unterschicht oder von stumpfsinnigen, wild gewordenen Jugendlichen, die zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Eng verbunden mit dem despektierlichen Diskurs über benachteiligte Stadtgebiete und ihre Bewohner ist die fünfte Gemeinsamkeit zwischen den französischen und britischen Riots. Ich spreche von der Polizeiarbeit und Sicherheitspolitik in den Riot-Gebieten, die dort schon lange als repressiv und diskriminierend empfunden wurden. Das hatte jeweils einen ganz spezifischen Hintergrund. Zunächst zu Frankreich. Dort wurden neben diversen städtebaulichen Maßnahmen und sozialen Förderprogrammen in den Banlieues zu Beginn der 1990er Jahre neue, dezidiert raumorientierte Sicherheitspolitiken eingeführt. Im Zuge dessen wurden in den französischen Problemvierteln mehrere tausend Sicherheitshilfskräfte eingesetzt, die einen Baustein im Konzept einer nachbarschaftlichen Polizeiarbeit bilden sollten. Nach der Niederlage der Sozialisten bei den französischen Parlamentswahlen 1993 kam es zu einem Strategiewechsel, der die Polizeiarbeit stärker repressiv ausrichtete. Neue Polizeibrigaden wurden mit Gummigeschützen und Elektroschockwaffen ausgestattet für den Kampf gegen die urbane Guerilla in den Banlieues, wie es in Zeitungsberichten damals hieß. Neue Gesetze aus den Jahren 2002 und 2003, die der bürgernahen Polizeiarbeit ein Ende setzten, machten aus Ordnungswidrigkeiten Straftaten und verdichteten die Beobachtung sowie die Veröffentlichung von kleinräumigen Delinquenzraten. Auf diese Weise erschienen die Banlieues verstärkt als Orte der Kriminalität und die unmittelbaren Erfahrungen mit der Polizei zersetzten bei der dort lebenden Bevölkerung das Vertrauen in die Ordnungskräfte und den Rechtsstaat. Dies alles führte dazu, dass die feindselige Haltung der Jugendlichen zur Polizei in den Banlieues auch bei denen, die aller Gewalt abgeneigt waren, auf Verständnis stieß. Das kann man etwa den Studien von Didier Lapeyronnet und Robert Castel zum Kontext der französischen Riots von 2005 entnehmen. Ähnlich verhält es sich bei den urbanen Problemvierteln in England. Die Erschießung von Mark Duggan in Tottenham symbolisierte für viele nur die extremste Form dessen, wie die Polizei und der Staat mit den Benachteiligten und bestimmten Migrantengruppen umgehen. Den Hintergrund solcher Einschätzungen bildete vor allem das sogenannte Stop-and-Search-Policing, eine präventive Strategie der Polizei, die ohne einen konkreten Verdacht vor allem in kriminalitätsbelasteten Gebieten zum Einsatz kommt, um schlimmere Verbrechen und Terrorismus zu vermeiden. Die gesetzliche Grundlage dazu ist tatsächlich der britische Terrorism Act aus dem Jahr 2000. Gemäß der Studie Reading the Riots, die vom Guardian und der London School of Economics durchgeführt wurde, waren die eben skizzierten Polizeistrategien der Stein des Anstoßes bei den englischen Unruhen. Für diese Studie wurden 270 Personen interviewt, die alle aufgrund eines Delikts im Zusammenhang mit den Riots angeklagt waren. Von diesen 270 Interviewten haben 73% angegeben, dass sie allein im Lauf des letzten Jahres mindestens einmal von der Polizei angehalten und durchsucht wurden. Die meisten sahen das als Belästigung oder Schikane. Das Misstrauen gegenüber den staatlichen Instanzen wurde durch Spekulationen über vielfach ungeklärte Todesfälle im Polizeigewahrsam weiter genährt. Zwischen 2000 und 2010 gab es in Großbritannien nämlich 294 solche Todesfälle zu verzeichnen. Und an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause und ich werde meine Ausführungen nach dieser kurzen Unterbrechung fortsetzen.
Ja, im Hintergrund hört man eben London Riots, also im Grunde ein YouTube-Video, das nochmal bestimmte Szenen zeigt. Horrific scenes the media didn't show last night. Also das findet man auch immer noch im Internet und das wollten wir jetzt gerade nur im Grunde mit einblenden, um so ein bisschen diese Situation nochmal nachvollziehbar zu machen. Dann setzen Sie Ihre Lesung jetzt weiter fort.
Ja, ich komme zum dritten Punkt, den ich vorhin schon angekündigt habe. Nämlich ich gehe jetzt auf Deutungen der Riots ein, die meines Erachtens aber nicht so überzeugend sind. Dazu muss man sagen, eine Schwierigkeit bei der sozialwissenschaftlichen Analyse von Riots besteht in der Vielzahl der beteiligten Akteure, die sich mitunter aus sehr unterschiedlichen Motiven daran beteiligen. Diejenigen, die Polizisten angreifen, können ganz andere Motive haben als etwa Plünderer, die als Trittbrettfahrer die Gunst der Stunde nutzen. Trotzdem bleibt die Frage, was entscheidend für die Entstehung und den Verlauf der französischen und britischen Riots war. Ich werde nun kurz auf drei Deutungen eingehen, die meines Erachtens im Lichte der verfügbaren Informationen und Daten betrachtet, am Kern dieser Riots zumindest teilweise vorbeigehen. Gemäß einer ersten Deutung handelte es sich um sogenannte Race Riots. Demnach wären die Riots als eine Form der Austragung ethnischer Konflikte zu begreifen. Weder die französischen noch die englischen Ausschreitungen waren aber Race Riots in dem Sinne, dass es dabei um Auseinandersetzungen zwischen ethnischen Gruppen ging, wie das bei früheren US-amerikanischen Riots der Fall gewesen war. Zwar spielte der Rassismusvorwurf an die Adresse der Polizei und anderer staatlicher Instanzen in vielen Fällen eine Rolle, aber es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass ethnische Kategorien bei der Zusammensetzung der Rioters oder bei der Wahl der Angriffsziele von größerer Bedeutung gewesen sind. An den französischen Riots waren neben Jugendlichen maghrebinischer und schwarzafrikanischer Herkunft auch autochthone einheimische Frauen nicht Frauen, sondern Franzosen, beteiligt. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht, weil in Frankreich administrative Daten über ethnische Zugehörigkeiten prinzipiell nicht erhoben werden. Jedenfalls sprachen die Beteiligten von einem Wir, das keine ethnische Gruppe meint, sondern eine komplexe Verbindung aus territorialen, sozialen, ethnischen und migrationsgeschichtlichen Identitätsmustern. Auch die britischen Rioters hatten eine sehr diversifizierte ethnische Zusammensetzung. Nach Angaben des britischen Justizministeriums waren unter denen, die aufgrund von Delikten bei den Riots vor Gericht angeklagt wurden, nach Selbstauskunft 41% weiß, 38% schwarz, 6% asiatisch und weitere 14% schrieben sich selbst eine andere oder eine gemischte ethnische Zugehörigkeit zu. Zieht man in Betracht, aus welchen städtischen Gebieten die Riots hervorgegangen sind, verschwindet auch die Überrepräsentanz von schwarzen Beteiligten nahezu vollständig. Nach der zweiten Deutung müssten wir von issueless riots sprechen. Weil die französischen und englischen Riots nicht mit politischen Forderungen verbunden waren und die Beteiligten keine weitergehenden Protestziele ausgaben, wurden sie zum Teil nicht explizit, aber der Sache nach als issueless riots dargestellt. Diese Bezeichnung hat der amerikanische Soziologe Gary Marx bereits in den 1970er Jahren eingeführt, um Riots zu beschreiben, bei denen weder eine Kritik an der sozialen Ordnung handlungsmotivierend war, noch der Glaube, dass die gewaltförmigen Ausschreitungen soziale Veränderungen herbeiführen würden. Dem entspricht in etwa die Diagnose von Slavoj Žižek, der mit Bezug auf die englischen Riots von abstrakter Negativität und sinnloser Gewalt gesprochen hat. Nach den französischen Ausschreitungen 2005, die er mit ähnlichen Begriffen analysiert hat, warnte Žižek vor der hermeneutischen Versuchung, nach einer tieferen Bedeutung oder Botschaft der Gewaltausbrüche zu suchen. Bei den französischen Riots war überhaupt mehrfach die Rede von einem Nihilismus der Gewalt, den die Vorstadtjugendlichen an den Tag legen würden. Aber das passt überhaupt nicht zum Auslöser und zum Verlauf der Ereignisse aus meiner Perspektive. Die Riots reagierten ganz klar auf polizeiliche Übergriffe und zu ihren wesentlichen Angriffszielen gehörten im weiteren Fortgang die Polizei und staatliche Einrichtungen. Die sequentielle Abfolge der Riot-Ereignisse, zu der auch abschätzige und inkriminierende Reaktionen von Politikern gehörten, widerspricht der These, dass es sich um issueless riots gehandelt hat. Gary Marx hat seinerzeit auf eine anarchische Lust an der Zerstörung und auf die Suche nach aufregendem Nervenkitzel als mögliche Motivationsquellen für Riots hingewiesen. Dass es solche Gewaltmotive gibt, weiß ich aus meinen eigenen Studien zu Gewaltkarrieren von Jugendlichen. Und man findet auch einzelne Aussagen von französischen und englischen Rioters, die in diese Richtung weisen. Aber als übergreifende Erklärung der Riots ist der Verweis auf rauschhafte Gewalterfahrungen und selbstzweckhafte Zerstörungslust ziemlich untauglich. Von Frederick Thrasher bis Jack Katz gibt es zahlreiche Belege dafür, dass gerade Straßengangs die Suche nach Thrill und Excitement kultivieren. Aber nach allem, was wir wissen, waren weder die französischen noch die englischen Riots die Sache lokaler Gangs, Banden oder notorischer Krimineller. Nach einer dritten Deutungsvariante hätten wir es mit Riots fehlerhafter Konsumenten zu tun gehabt. Die These, dass es sich bei den Beteiligten im Wesentlichen um defizitäre und frustrierte Konsumenten gehandelt hat, wurde von Zygmunt Bauman schon während der UK Riots von 2011 aufgebracht und fand dann eine breite Zustimmung und Rezeption. Bauman vertritt schon länger die Auffassung, dass in der westlichen kapitalistischen Welt das ständige Konsumieren zur ersten Bürgerpflicht geworden sei und Arme nicht mehr deswegen stigmatisiert würden, weil sie unproduktiv wären oder wenig hätten, sondern weil sie fehlerhafte Konsumenten seien. Dementsprechend werden die jungen Rioters, wie alle, von den beherrschenden kulturellen Normen zum Konsumieren angehalten und dazu verführt worden, das Einkaufen als Garanten eines guten Lebens zu sehen. Entsprechend hätten sie während der Riots die günstige Gelegenheit ergriffen, um sich durch Plündern einen Gratis-Einkauf zu gönnen. Auf diese Weise hätten sie sich einmal für ihren Ausschluss von den Tempeln des Konsums entschädigen können. Wenn diese Deutung überhaupt auf etwas zutrifft, dann auf die umfangreichen Plünderungsaktionen, die es vor allem bei den britischen Riots gab. Der Hinweis auf eine Kultur des Konsumismus vermag indessen kaum verständlich zu machen, warum es überhaupt zu den Riots gekommen ist und warum die ersten und bleibenden Angriffsziele die Polizei und ihre Einrichtungen gewesen sind. Auch die vielen Brandlegungen an öffentlichen Gebäuden sind mit Baumanns Interpretament schwer in Übereinstimmung zu bringen. Hier ist es wiederum so, dass es Aussagen von Beteiligten gibt, denen zufolge sie die Plünderung von Geschäften als einen freien Einkaufstrip betrachteten und als ein Mittel, an Plasmabildschirme, Spielkonsolen und Markenware zu kommen. Allerdings wurden auch Billigsupermärkte geplündert und Poundland-Geschäfte, in denen man alle Waren für einen Pfund bekommt. Die Riots boten gewiss eine günstige Gelegenheit für Akteure, die sich bereichern und mit Waren eindecken wollten. Aber Riots müssten, hätten sie direkt und in erster Linie mit Konsumismus zu tun, ein globales Phänomen sein, wie Keith Tester bemerkt hat. Der ostentative Charakter der Plünderungen bei den britischen Riots spricht ebenfalls dagegen, dass es sich bei den Tätern um strategische Konsumenten gehandelt hat. Die Plünderer wollten gesehen werden, auch wenn sie ihre individuelle Identität oft zu verbergen suchten. Solche Plünderungsaktionen sind eben, wie Lee Bridges hervorgehoben hat, nicht dasselbe wie ein Ladendiebstahl, der möglichst geheim bleiben will. Bridges hat ferner darauf hingewiesen, dass sich Plünderungen im Rahmen von Riots auch völlig ohne Bezug zu Konsum oder Einkaufen verstehen lassen. Bei den englischen Riots, so sein Ansatz, habe die Polizeistrategie nämlich zunächst darin bestanden, ihre eigenen Einrichtungen zu schützen, was zu einer territorialen Ausweitung der Riots und zur Wahl neuer Angriffsziele von Geschäften nämlich geführt habe. Randall Collins hat das Argument vorgebracht, dass Plünderungen die beste Möglichkeit seien, einen Riot am Leben zu erhalten und auch Akteure einzubeziehen, die keine Gewalt gegen Personen anwenden würden. Randalierer müssen, schreibt er, etwas zu tun haben, sonst verlaufen die Unruhen im Sande. Außerdem gibt es neben Brandstiftung kaum ein Mittel, das so effektiv wie Plünderungen die öffentliche Aufmerksamkeit errege. Man kann Plünderungen im Kontext von Riots also auch erklären, ohne anzunehmen, dass die Akteure primär auf Konsumgüter ausgerichtet sind. Gerade bei den britischen Riots will ich damit nicht sagen, dass Aneignungsmotive überhaupt keine Rolle gespielt haben. Die These von den konsumorientierten Riots ist als übergreifender Interpretationsrahmen aber aus den genannten Gründen ungeeignet. Ich möchte nun eine Erklärung vorschlagen, die viel näher an den Geschehnissen selbst dran ist und die viel stärker im Einklang mit den Ereignissen selbst steht und dem Handeln der Rioters, von dem man ja mit gebotener Vorsicht auf ihre Intentionen zurückschließen kann. Mein Vorschlag stützt sich aber auch auf die verfügbaren Aussagen von direkt beteiligten Rioters. Diesen eingangs bereits angedeuteten Vorschlag möchte ich im vierten und letzten Teil meiner Darstellung jetzt näher erläutern. Diesen vierten Teil könnte man überschreiben mit dem Titel Riots als Reaktion auf die Verletzung staatsbürgerlicher Gleichheitsansprüche. Gewiss sind Riots komplexe Vorkommnisse, an denen sich Akteure mit verschiedenen Motivlagen beteiligen. Für die französischen und britischen Riots von 2005 und 2011 ist nach meiner Auffassung aber ein Motiv ganz zentral, um nicht zu sagen konstitutiv, nämlich der Anspruch auf Gleichheit und Gleichbehandlung als Staatsbürger und die moralische Entrüstung darüber, dass es sich dabei nur um ein leeres Versprechen handelt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber nicht in den Vorstädten, das war ein viel benutzter Ausruf während der Unruhen in Frankreich. Dieser Ausruf soll doch bedeuten, was für andere Franzosen gilt, soll auch für uns Banlieue-Bewohner gelten. Die hehren Ideale der Nation dürfen bei uns nicht außer Kraft gesetzt werden. Nun gibt es zwei Institutionen, durch die die jungen Rioters aus den Banlieues besonders intensiv mit dem Staat in Berührung gekommen sind: die Polizei und die Schule. Auf diese beiden Institutionen richtete sich ihre Wut so stark und durchgängig wie auf nichts sonst. Bei den verfügbaren Aussagen von revoltierenden Jugendlichen sind tatsächlich zwei Punkte ubiquitär, also überall anzutreffen, nämlich die Diskriminierung und demütige Behandlung durch die Polizei sowie die Ungleichbehandlung und Marginalisierung durch das schulische System in Frankreich. Mit diesen Angriffen auf die Polizei, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen wollten die jugendlichen Aufrührer die Symbole und Verkörperungen der Republik treffen. Wie ich schon ausgeführt habe, reagierte der Staat auf die Probleme der sensiblen urbanen Zonen, wie die Banlieues in Frankreich offiziell heißen, gerade im Jahrzehnt vor 2005, in erster Linie mit einer polizeilich gestützten Law-and-Order-Politik, die Fabien Chaubard sogar als paramilitärisch bezeichnet hat. Die Interviews, die Laurent Mucchielli mit seinen Mitarbeitern im Département Saint-Saint-Denis bei Paris gleich nach den Riots mit Jugendlichen durchgeführt hat, die von der Polizei geschnappt wurden, zeigen eben die Auswirkungen dieser Politik. Die Jugendlichen berichteten von alltäglichen Erfahrungen mit der Polizei, die sie als ungerecht und erniedrigend beschrieben. Während die Interviewten der Mucchielli-Studie meist wenig Empathie mit den beiden Opfern von Clichy-sous-Bois zeigten, konvergierten ihre Aussagen darin, dass sie an der Polizei, wie sie sagten, Rache üben wollten. Sie erzählten etwa davon, dass sich die Polizisten bei der Abnahme von Hehlerware für das Geschenk bedankten, das sie behalten würden. Dass die Polizisten nicht mehr ihre Pässe sehen wollten, sondern sie dabei auch grob und unflätig ansprachen, ihre Machtposition missbrauchten und so weiter. Ein 16-jähriger Schüler bemerkte dazu beispielsweise, ich übersetze: Alles, um was wir bitten, ist Respekt. Wenn ein Polizist höflich auf mich zukommt und mich höflich nach meinen Papieren fragt, würde ich sie ihm geben, kein Problem. Zitat Ende. Auch Robert Castel weist in seinem Buch Negative Diskriminierung darauf hin, dass die Forderung, wir verlangen Respekt, in den Milieus immer wieder zu hören war. Solche Anklagen und Appelle wegen mangelnden Respekt der Polizei und anderer staatlicher Organe sind sehr aufschlussreich. Respekt ist nämlich eine universalistische Kategorie, im Unterschied etwa zu Ehrbegriffen, die immer eine Standesehre meinen. Respekt bezeichnet etwas, das jedem gebührt, jeder Person gleichermaßen und auf die gleiche Weise. Vor dem Gesetz und von den Gesetzeshütern nicht so behandelt zu werden, wie alle anderen Franzosen auch, gehört demnach zum Kern dessen, was die Jugendlichen gegen die Polizei aufbrachte und diese zur Zielscheibe ihrer Aggression machte. So rechtfertigte ein 18-jähriger Jugendlicher mit komorischen Wurzeln seine Anwesenheit bei den nächtlichen Ausschreitungen vor Gericht mit den Worten: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ich habe das Recht herumzuspazieren, wo ich will. Das französische Bildungswesen geriet bei den Riots ebenfalls unter dem Gesichtspunkt ins Visier der jungen Banlieue-Bewohner, dass es sein Gleichheitsversprechen bricht. Das Schulsystem, das sich dem republikanischen Prinzip der Chancengleichheit verschrieben hat und formell die Möglichkeit eines leistungsbasierten Aufstiegs vorsieht, haben die Beteiligten an den französischen Riots vielfach kritisiert und dann angegriffen, weil es die Schüler aus den Banlieues aller Chancen beraube. Dazu zur Veranschaulichung nur ein Beispiel aus der Mucchielli-Studie. Ein 20-jähriger arbeitsloser Cannabishändler erzählt von extrem negativen Erfahrungen während seiner Schulzeit und Lehrern, die sich nicht um die Schüler scherten und sie nur harsch zu disziplinieren versuchten. Er hat die Schule ohne Abschluss verlassen und sagt im Interview, ich zitiere, also erzähle ich die Wahrheit, ich habe einige Autos in der Nähe meiner Schule angezündet, um ihnen zu zeigen, dass wir existieren und dass wir uns nicht verarschen lassen wie Scheiße. Wir werden ihnen Angst einjagen, so werden sie ihr Verhalten ändern und uns respektieren. Wir haben nichts zu verlieren, weil sie unser Leben kaputt gemacht haben. Zitat Ende. Die angeführten Aussagen der aufständischen Jugendlichen zu ihren Erfahrungen mit der Polizei und der Schule führen vor Augen, dass sie sich die universalistischen Prinzipien der Egalität zu eigen gemacht haben. Der Anspruch auf Gleichbehandlung und Teilhabe als Staatsbürger bildet die normative Folie ihrer Empörung und Zerstörungswut. Sie nehmen die Versprechen der französischen Nation beim Wort und empfinden es genau deswegen als Skandal, wenn die Ideologie gleicher Bürgerrechte eine bloße Fiktion bleibt oder in ihrer alltäglichen Erfahrung sogar von den staatlichen Instanzen mit Füßen getreten wird. In diese Richtung wiesen schon Analysen, die den französischen Riots von 2005 vorangegangen sind. François Dubé sprach bereits in den 1990er Jahren von einem Paradox der kulturellen Assimilation bei den gewaltbereiten und aufrührerischen Jugendlichen in den Banlieues. Je besser sie kulturell angepasst waren und je stärker sie die Wertmuster der französischen Gesellschaft verinnerlicht hatten, desto lebhafter war ihr Gefühl der Ausgrenzung und Ungerechtigkeit, so Dubé. Das ist ein wichtiger Aspekt der Ausgangssituation für die Riots und dazu passt auch, worauf Loïc Wacan hingewiesen hat. Nämlich, dass die starke Übernahme der französischen Ideale gleicher Bürgerrechte und Teilhabe die zweite Generation der nordafrikanischen Immigranten von ihren Eltern unterscheidet. Dasselbe Phänomen ist auch ein ganz entscheidender Faktor bei den Ausschreitungen in England von 2011 gewesen. In ihrer 2008 erschienenen Studie Riotous Citizens haben Paul Bagley und Yasmin Hussein auf den Generationenunterschied am Beispiel südasiatischer, vor allem pakistanischer Einwanderer hingewiesen, aus denen sich bereits die Akteure einiger früherer Riots in nordenglischen Arbeiterstädten rekrutiert hatten. Die Elterngeneration definierte sich noch als sogenannte Denizens, also als bloße Bewohner. Das heißt, wie der Ausdruck zu Zeiten des britischen Kolonialismus verwendet wurde, als Bürger ohne politische Rechte, obwohl sie diese auf dem Papier längst besaßen. Das hat sich, so Begley und Hussein, bei den jungen Briten aus der südasiatischen Community grundlegend geändert. Zumeist in Großbritannien geboren, jedenfalls aber dort zur Schule gegangen, begreifen sie sich nicht mehr als Denizens, sondern in einem starken Sinne als Citizens, denen die gleichen Rechte und Ansprüche wie anderen Briten zustehen. Nicht mehr ihre ethnische Zugehörigkeit, sondern ihr Status als britischer Staatsbürger bestimmt in erster Linie ihre soziale Identität. Die Inanspruchnahme von Gleichheitsnormen, die mit der Idee von Citizenship verbunden sind, war tatsächlich von eminenter Bedeutung für die englischen Riots 2011. Und das nicht nur bezogen auf die Beteiligten aus südasiatischen Minderheiten. Wie in dem französischen Banlieues 2005 war bei den 2011er Riots in England die Polizei nicht nur das zeitlich erste, sondern auch das unbestritten am klarsten fixierte und durchgängigste Ziel der Erhebung. Die Schulen wurden hingegen nicht so stark angegriffen wie in Frankreich. Die Stop-and-Search-Methoden der Polizei und die alltäglichen Erfahrungen damit bildeten wiederum einen ganz entscheidenden Kristallisationspunkt bei den Motiven, die englische Rioters für ihre Beteiligung angaben. Ein 23-Jähriger aus Liverpool, der im Rahmen der bereits erwähnten Studie des Guardian und der LSI interviewt wurde, sagte auf die Frage, was das Wort Gang für ihn bedeute. Ich zitiere: Leute, die Passanten auf die Probe stellen und verängstigen. Für mich ist die schlimmste Gang allerdings die Polizei. Zitat Ende. Ein bereits erwerbstätiger, 17-jähriger Muslim aus dem Londoner Stadtteil Tottenham, wo die Riots begannen, erzählte beispielsweise davon, wie er im Alter von 13 Jahren von zwei Polizisten aufgehalten wurde, die sich dann über seinen Kopf hinweg miteinander unterhielten. Ich zitiere wieder aus der Guardian LSI-Studie. Einer von den Polizisten sagte: Kollege, warum fragst du ihn nicht, wo Saddam ist? Er könnte vielleicht aushelfen. Der Interviewte fährt dann fort: Sie sollten das Gesetz durchsetzen. Ich hasse nicht das Polizeisystem. Ich hasse die Polizei auf der Straße. Ich hasse sie aus tiefstem Herzen. Zitat Ende. Andere Rioters gaben zu Protokoll: Die Polizei setze das Recht im Dienste der Reichen ein, während das Recht eigentlich fair und für alle gleich sein müsse. Ein Gesetz für die Reichen, notiert ein zorniger Randalierer, und ein anderes für den Rest. In den Primärquellen findet man weiterhin, wie auch im französischen Fall, gehäuft Aussagen von Jugendlichen, die die Angriffe auf die Polizei als Rebellion gegen die Regierung beschreiben. Dies verbinden viele in der einen oder anderen Form mit dem Hinweis, der Staat kümmere sich nicht um sie oder sie seien dem Staat vollkommen egal. Darin spiegelt sich eine Semantik der illegitimen Ungleichbehandlung, die von den revoltierenden Jugendlichen als Angriff auf ihr Recht interpretiert wurde, als gleichwertige britische Bürger gesehen und behandelt zu werden. Damit nahmen sie, meistens eher explizit und in ihrer Wut verkapselt, bisweilen aber auch recht explizit, eine absolut legitime Norm, nämlich die der staatsbürgerlichen Gleichheit, für sich in Anspruch. Sie begingen damit keinen Kategorienfehler, denn die Sphäre, in der wir uns als Staatsbürger begegnen, ist die Domäne der Gleichheit schlechthin, wie man etwa in der Gerechtigkeitstheorie von David Miller nachlesen kann. Demnach war es gerade die Verinnerlichung einer weithin akzeptierten und für demokratische Institutionen konstitutiven Gleichheitsnorm, die zu einem Ausbruch von Gewalt und Zerstörung führte. Für eine solche Analyse, die im Handeln der Jugendlichen eine normative Grammatik verborgen sieht, bleibt freilich das Problem bestehen, wie man die Plünderungen bei den englischen Riots erklären soll. Und es wäre gewiss zu einfach, diese lediglich als Kollateralschaden zu sehen, der durch Trittbrettfahrer entstanden ist. Zum Teil lassen sich die Plünderungsaktionen vielleicht als indirekte Auseinandersetzung mit der Polizei begreifen. Demnach hätten die Plünderer der Polizei zeigen wollen, dass sie der Lage nicht mehr Herr zu werden vermag. Ich habe vorhin mit Verweis auf Randall Collins ja auch auf die strategische Bedeutung von Plünderungen im Kontext von Riots hingewiesen. Auch wenn in Bezug auf die Plünderungen im Rahmen meines Ansatzes vielleicht eine Erklärungslücke bleibt, glaube ich gezeigt zu haben, dass die Verletzung der staatsbürgerlichen Gleichheit in den benachteiligten Stadtgebieten, in denen die französischen und englischen Riots stattgefunden haben, für die Entstehung und den Verlauf der Unruhen absolut zentral waren. Das herauszuarbeiten war das Hauptziel meiner bisherigen Ausführungen. Dabei ist ganz gewiss auch zu berücksichtigen, dass es in den französischen Banlieues und den urbanen Problemvierteln Großbritanniens kaum eine politische Repräsentanz ihrer Bewohnerschaft gibt. Sie sind politische Waisen, wie Gary Young zu den englischen Rioters geschrieben hat. Die lokalen Verbandsstrukturen der klassischen Arbeiterparteien sind verschwunden und nun gibt es keine funktionierenden Kommunikationskanäle mehr zwischen Politik und den Bewohnern der städtischen Armutszonen. Die große Kluft zwischen der Politik und dem Leben der Leute vor Ort ist zweifellos ein wesentlicher Grund dafür, dass sich die Riots in zerstörerischer Form geäußert haben und nicht in politische Forderungen übersetzt wurden. Die Rioters wehrten sich lediglich gegen die Exekution staatlicher Sonderregelungen und gegen ihre Ungleichbehandlung durch die Polizei ohne dabei konkrete Forderungen zu stellen. Der Kampf gegen die Durchsetzung repressiver staatlicher Praktiken vor Ort war das Einzige, was den aufbegehrenden Jugendlichen möglich zu sein schien. Daher ist es im höchsten Maße signifikant, dass sie kaum von Hoffnungen sprachen, wie das etwa noch bei den US-amerikanischen Riots zu Zeiten der Bürgerrechtsbewegung der Fall war. Vielmehr trat an die Stelle der Hoffnung, wie es Ralph Turner schon bei den Riots in Los Angeles von 1992 aufgefallen war, verstärkt das Thema der Vergeltung. Aussagen sowohl der französischen als auch der englischen Rioters bestätigen in vielfacher Weise, dass Rache, vor allem an der Polizei, für sie ein treibendes Motiv gewesen ist. Aber selbst noch in diesem Moment der Rache, beziehungsweise in dem, was die Rachegelüste ausgelöst hat, steckt der beschriebene staatsbürgerliche Gleichheitsanspruch. Daher geht es zu weit, wer den Aufrührern ein direktes, gewalttätiges Handeln jenseits aller sprachlichen Vermittlung attestiert, wie es Rada Ivekovic getan hat. Gewiss gibt es artikuliertere Formen des politischen Protests als Riots, die ohne konkrete Forderungen auskommen. Man möchte auch zurückfragen, welche Gleichheit die aufgebrachten Jugendlichen genau gemeint haben, welche bürgerlichen, politischen und sozialen Rechte sie umfassen sollte und so weiter. Dennoch ist kaum zu übersehen, dass die großen Riots in England und Frankreich politische Interventionen waren. Die Revolten hatten einen klaren Bezug zu den fundamentalen Werten der politischen Gemeinschaft, gegen deren Missachtung die jungen Aufrührer aufbegehrten. In diesem Sinne handelte es sich bei den französischen und englischen Riots um normativ motivierte Erscheinungen, um moralische Eskalationen. Gleichwohl wäre eine Erklärung, die allein auf die Verletzung staatsbürgerlicher Gleichheitspostulate rekurriert, natürlich unvollständig. Es haben auch andere strategische und instrumentelle Motive eine gewisse Rolle gespielt. Vor allem aber müsste eine vollständige Erklärung auch die Eigendynamik solcher Ausschreitungen berücksichtigen, was meines Erachtens nur eine interaktionistisch orientierte Analyse leisten kann. Eine solche Analyse müsste etwa einbeziehen, dass es bei den Riots meist so etwas wie eine Testphase gibt. In dieser Phase testen die ersten Rioters in der Interaktion mit der Polizei aus, wer die Oberhand behält und wie groß die Risiken sind, gefasst zu werden. Vom Ausgang dieser Testphase hängt es ab, ob sich weitere Akteure an den Ausschreitungen beteiligen und ob es überhaupt zu einem größeren Riot kommt. Eine solche Phase des Austestens ließe sich auch für die französischen und britischen Riots rekonstruieren. In beiden Fällen müsste eine interaktionistische Analyse der Eskalationsprozesse weiterhin den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Standorten der Ausschreitungen beachten. Bei diesem Wettbewerb ging es darum, wer das größte Ausmaß der Zerstörung anzurichten vermag. Dazu würde auch das Wechselspiel zwischen der medialen Verbreitung der jeweils jüngsten Vorkommnisse und den Riots selbst gehören. Ebenso wichtig für die Eskalationsdynamik waren schließlich Äußerungen führender Politiker, die noch mehr Öl in das Feuer der allgemeinen Empörung in den betroffenen Stadtgebieten gossen, indem sie die protestierenden und randalierenden Jugendlichen samt ihrer sozialen Milieus weiter abwerteten. Die so erklärbare Eigendynamik der Eskalationsprozesse wäre aber erst gar nicht zustande gekommen, hätte es nicht die mobilisierende Wirkung der beschriebenen normativen Grundmuster gegeben, gegen die die staatlichen Instanzen aus Sicht der Rioters in einem Fort verstoßen hatten. Die Riots waren weder im französischen und schon gar nicht im britischen Fall von einem distributiven Egalitarismus und davon abgeleiteten Gerechtigkeitsvorstellungen angetrieben. Was die Wut der jungen Aufrührer erzeugt und nach den tragischen Initialereignissen angefacht hat, war vielmehr, dass sie die Einhaltung demokratischer und rechtsstaatlicher Mindeststandards in zweifacher Weise an sich und ihresgleichen verletzt sahen. Zum einen waren sie, gesättigt von alltäglichen Erfahrungen mit der Polizei im sozialen Nahraum, darüber aufgebracht, dass das Gesetz bei ihnen nicht in der gleichen Weise wie bei anderen zur Anwendung kam. und dass sie willkürlich abgestraft wurden, ohne gegen ein Gesetz verstoßen zu haben. In ihren Augen unterliefen die polizeilichen Kontrolle oder diese Konzepte zur Kontrolle ihrer Quartiere und allzu häufig auch das Verhalten der Polizisten, die Prinzipien der Gleichheit vor dem Gesetz und des Verbots von staatlichen Sanktionen, wo kein Gesetz gebrochen wurde. Diese fundamentalen rechtsstaatlichen Prinzipien besitzen auch in Frankreich und Großbritannien Verfassungsrang und sind, wie einige Zitate von Rioters gezeigt haben, tief in das allgemeine Bewusstsein eingesickert. Und just diese von ihnen verinnerlichten Prinzipien haben die rebellierenden Jugendlichen durch Polizeikontrollen, Diskriminierung und Kriminalisierung am eigenen Leib als verraten erlebt. Zum anderen spielte die zumindest abstrakt, weithin akzeptierte Idee bei den Rioters eine große Rolle, dass jeder junge Mensch unabhängig von seiner sozialen Herkunft eine faire Chance zur Teilhabe an den wichtigsten materiellen und kulturellen Gütern haben sollte. Genau unter diesem Gesichtspunkt wurden staatliche Institutionen wie Schulen und gewisse kommunale Einrichtungen, die sich als Hüter der Chancengleichheit legitimieren, in Frankreich und England zu Angriffszielen der rebellierenden Jugendlichen. Als Bewohner bestimmter urbaner Zonen bereits von der Chance ausgeschlossen zu werden, in der Gesellschaft zu reüssieren und aufzusteigen, galt ihnen als unfaire Exklusion. Einige Originaltöne aus einschlägigen Studien machten das sehr deutlich. Insofern haben die Riots an die manchmal vergessene Binsenwahrheit erinnert, dass in westlichen Demokratien soziale Ungleichheiten nur dann als legitim gelten können und von den Benachteiligten hingenommen werden, wenn sie zuvor zumindest eine Chance bekommen haben. Die Riots zeigten einmal mehr, dass die staatsbürgerliche Gleichheit nicht nur als ein formales, rechtlich abgesichertes Prinzip betrachtet werden kann. Wenn ihr eine soziale Wirklichkeit entsprechen soll, muss sie auch außerrechtlich in den sozialen Lebenswelten von Bürgerinnen und Bürgern zur Geltung gebracht werden. Und nicht zuletzt oder vielmehr ganz besonders in marginalisierten Stadtgebieten.